Heimathäfen zurückbringen.
Wir liefen als Führerboot voraus. Vor uns lief noch eine Minensuchflottille, die den Weg freimachte von eventuellen Minen. Wir kamen ungefähr bis kurz vor Dover-Calais, da wurden wir von einem englischen Aufklärer entdeckt. Dann bekamen uns auch die Küstenbatterien von Dover mit, dass wir da durch wollten. Sie eröffneten das Feuer auf uns. Unsere Schlachtschiffe erwiderten mit der schweren Artillerie mit den 28-Zentimeter-Türmen ebenfalls das Feuer. Und danach entwickelte sich eine ungeheure Luftschlacht. Unsere Jagdflugzeuge wurden damals von Galland geführt und wir wussten nicht mehr, ob es Feind oder Freund war. Wir wussten nicht mehr, worauf wir schießen sollten.
Der große Flottenverband kam völlig unbeschädigt an der englischen Küste vorbei. Nur ein Prestigeerfolg, aber für die Engländer deprimierend. Die beiden Schlachtschiffe gingen später verloren. Die Scharnhorst im Duell mit einem britischen Schlachtschiff, die Gneisenau durch Fliegerbomben.
Auf unseren Schiffen wurde kein Treffer erzielt.
Der Norwegen-Feldzug hatte schon 1940 gezeigt. Zur Unterstützung der Heeresoperationen waren Überseeschiffe eingesetzt worden und mussten schwere Verluste hinnehmen. Kriegsentscheidend wurden sie nicht mehr. Modern denkende Marineoffiziere hatten früh genug gewarnt. Sie hätten lieber dem Bau von Flugzeugträgern den Vorrang gegeben, die eine Flotte besser verteidigen und angreifen konnten. Aber Deutschland hatte keinen einzigen. Der geplante Flugzeugträger Graf Zeppelin wurde nie in Dienst gestellt. Damit waren die großen deutschen Schiffe ohne diesen Schutz auf die Dauer strategisch unwirksam.
Artillerie klar zum Feuern. Kommando
Salve!
Aber der Seekrieg sollte erst richtig losgehen, fern von Europa, im Pazifik. Die Japaner hatten die US-Flotte in Pearl Harbor, Hawaii, angegriffen und im weiteren Verlauf der Kämpfe der amerikanischen Marine durch zum Teil selbstmörderische Einsätze hohe Verluste beigebracht. Japanische Delegationen waren in Berlin zu Gast. Japan und Deutschland versuchten eine weltweite Zusammenarbeit, die sie im Jahre 1942 in einem Abkommen manifestierte. Die Welt sollte in zwei Operationsgebiete aufgeteilt werden, in den europäisch-atlantischen und in den pazifischen Raum.
Sogar ein japanisches U-Boot lief in einen Atlantikhafen ein, um in einem von den Deutschen dort erbauten U-Boot-Bunker überholt zu werden.
Dönitz-U-Boot-Männer tauchten ebenfalls um diese Zeit an Japans Küste auf. Mit dem Eintritt Japans in den Krieg glaubte Hitler, Amerika an der Zange zu haben. Japan vermied es, an einer zweiten Front gegen die Sowjetunion zu kämpfen, wie es Hitler wünschte. Japans Hauptgegner waren die USA.
Die Amerikaner konnten sich damals im Pazifik nur mit äußersten Anstrengungen im größten Seekrieg der Geschichte behaupten.
Nach tagelanger Fahrt ist die amerikanische Küste erreicht. Das Boot steht dicht vor New York. Es hat nur noch 15 Meter Wasser unter dem Kiel.
Die von Dönitz inzwischen stärker ausgebaute U-Boot-Flotte konnte nun unbehelligt bis zur amerikanischen Küste vorstoßen. Deutsche U-Boote vor der Silhouette von Manhattan, New York. Es waren zunächst nur 5 Boote. Aber sie fanden eine freie Wildbahn vor.
Deutsche U-Boote in der Karibik und im Nordmeer. Da Japan nicht bereit war, Russland den Krieg zu erklären, mussten sie versuchen, Lücken in die Kette der amerikanischen Geleitzüge nach Russland zu schlagen.
Kapitänleutnant Harding, dessen Boot unmittelbar vor den Toren New Yorks operierte.
Im Frühsommer 1943 stand die deutsche U-Boot-Flotte auf dem Höhepunkt ihrer Triumphe. Die erfolgreichen Besatzungen wurden bei ihrer Heimkehr gefeiert. Dönitz' U-Boote waren im Angriff. Sie waren noch die einzige und letzte deutsche Waffengattung, die in der Offensive stand. Später wird Churchill sagen, das Einzige, was ihn damals wirklich geängstigt habe, sei die Bedrohung Englands durch die deutschen U-Boote gewesen.
Geheimer Bericht des Sicherheitsdienstes der SS. Mit größter innerer Anteilnahme wird die Schlacht im Atlantik verfolgt. Es verbreiten sich zahlreiche Gerüchte darüber, dass es den Engländern gelungen sei, eine absolut sicher wirkende U-Boot-Abwehr zu schaffen. Mit größter Besorgnis wird nach dem Verbleib des Bootes von Prien gefragt.
U-Boot-Männer waren jetzt die Helden der Nation.
Die Besatzung des Unterseebootes 123 besuchte das MAN-Werk in Augsburg. Alois Neukomm war Bootsmat auf einem U-Boot.
Er war auf Boot 323 und dieses Boot hatte eine unheimliche Leistung, das heißt die Diesel hatten eine unheimliche Leistung gebracht und auf das hin wurden wir in Augsburg von der Firma NAN eingeladen, haben das Werk besichtigt, haben die Stadt besichtigt und wurden auch nach Oberstdorf eingeladen. Die Bevölkerung hat uns herzlich begrüßt. Und es war natürlich toll für uns U-Boot-Fahrer, ja dann auf dem Nebelhorn zu fahren, mit der Seilbahn. Das letzte Stück haben wir dann noch barfuß im Schnee zurückgelegt bis zum Kreuz. Es war eine feine Sache damals.
Hoher Besuch. Ein prominenter Freund der Deutschen im Zweiten Weltkrieg sah sich an Bord eines U-Boots um. Der norwegische Dichter und Nobelpreisträger Knut Hamsun.
Einfahrten zu den U-Boot-Bunker und vom Hafen, die waren vermint. Also wir konnten nicht unter Wasser auslaufen, sondern man musste über Wasser fahren. Und der Auslaufdach an und für sich, es war immer schlecht zu sagen, hier für uns wenigstens, heute laufen wir aus oder morgen laufen wir aus. Und trotzdem hat sich erwiesen hier, dass etliche Leute, die haben den Auslaufdach ja praktisch gesehen immer gewusst, haben wir noch gar nicht richtig gewusst. Und dadurch war die Gefahr gegeben hier, dass wir von Fliecher angegriffen wurden. Und bei einer Fahrt hier ist es auch passiert, wir sind rausgefahren, wir waren noch nicht weit draußen, ist dann ein Flugzeug gekommen von vorne, hat geschossen, es war ungefähr, glaube ich, 10 cm geschossen hier und das hat den Turm durchschlagen. Und der Mann, der am Ruder war, wurde getroffen und war sofort tot. Es ist besonders tragisch für mich gewesen, denn ich war selbst am Ruder. Ein Kamerad auf der Brücke hat mich gebeten, hier, ich soll ihm ablösen, damit er eine Zigarette rauchen konnte. Ich habe sofort ja gesagt und bin auf die Brücke raufgegangen und er ist ans Ruder gegangen und da ist es passiert, also es hätte genauso mich treffen können. Und dieses Erlebnis hier an und für sich hier, das wird ewig bei mir zurückbleiben.
Mit kaum vorstellbarer Ausdauer und Erfindungsgabe. Zusammengehalten von einem selbst in der Wehrmacht beispiellosen Kameradschaftsgeist. Monatelang von der Heimat abgeschnitten, führten sie ihren Krieg auf den Weltmeeren.
Wenn man auf einem U-Boot überleben will, dann muss eine harte Disziplin herrschen. Es ist unmöglich, dass dort Laschheiten eintreten. Das geht nicht, denn jeder ist für den anderen mitverantwortlich. Und wenn einer einen Fehler macht, sei es nur, dass er ein bisschen nachlässig ist, das kann tödliche Folgen haben.
Außenreparatur und Treffen mit einer Milchkuh im Indischen Ozean. So nannten die U-Boot-Männer die Versorgungs-U-Boote, die ihre Boote auf hoher See auftankten und ihnen Lebensmittel und Post brachten.
Wir hatten an und für sich das Gefühl, vielleicht kam es daher, dass wir noch zu jung waren, dass wir ein feines Leben hatten. Die See war meistens ruhig, die Sonne schien, wir konnten baden, wir konnten schwimmen und es war für uns einfach herrlich. Und wir bekamen allmählich das Gefühl und vor allen Dingen vielleicht nicht das Gefühl, sondern wir bekamen auch mehr Angst. Denn mittlerweile hat sich das Radar dermaßen geändert, wir konnten zum Beispiel nicht mehr über Wasser fahren, wir mussten nur unter Wasser fahren. Und hier wurde das Gefühl eben wach, dass es immer schlechter wurde, es sanken immer mehr Unterseeboote.
Dann im Mai 1943 kam schon die Wende im U-Boot-Krieg vor der amerikanischen Küste. Die britische Marine hat ein neues Radarsystem entwickelt, das sie bald in die Lage versetzte, deutsche U-Boote auch in den größten Tiefen zu orten. Darüber hinaus war es den Engländern gelungen, den deutschen U-Boot-Funkschlüssel zu knacken.
Entscheidend war aber wohl doch, dass es den Alliierten mit der nun in Gang gekommenen gewaltigen amerikanischen Produktion möglich geworden war, den Geleitschutz zu verdoppeln, ja zu verdreifachen.
Duell im Atlantik. Aus dem Jäger wurde der Gejagte. Sobald die britischen U-Boot-Jäger den Feind geortet hatten, der kaum noch Gelegenheit fand, in einen Gleitzug einzudringen, legten sie eine Wasserbombenserie nach der anderen. Die deutschen U-Boote wurden so lange gejagt, bis sie sich vom Gleitzug entfernt hatten oder tödlich getroffen waren. Von den 39.000 U-Boot-Männern im Zweiten Weltkrieg überlebten nur 6.000 Mann, nur jeder Siebente.
Der Obergefreite Lothar Jesse gehörte zu den wenigen, die die Versenkung ihres U-Bootes überlebten, vor Sumatra.
Das Boot sackte wie ein Stein ab. Ich dachte, mein Gott, so also ist das Sterben. Du hast dich einmal hierher gemeldet, bist ja selber schuld dran. Aber dann fiel mir das alles ein. Ich dachte, mein, hier hilft doch kein Jammern. Ausschluss, Konsequenz. Aber dann dachte ich an meine Mutter. Meine Mutter, die würde schreien. Die würde zusammenbrechen, wenn sie diese Nachricht bekam. Schon mein Vater war an den Verletzungen des Ersten Weltkrieges gestorben. Sie musste uns Kinder alleine großziehen. Die Zeit war knapp. Die Luft im Boot war verbraucht. Wir mussten uns beeilen. Als das Luck geöffnet wurde, schlug es auf, die Luftblase ging nach oben, das Luck wurde wieder zugedrückt, es flatterte, es ging auf und zu. Ich wusste, nur nicht allzu schnell aussteigen, das flatternde Luck würde mich erschlagen. Mit einem Griff holte ich mir ein Einmannschlauchboot zur Hand und ich öffnete ganz wenig nur das Ventil, sodass nur Schleichluft herausgehen konnte. Das Boot sollte, wenn ich oben ankomme, kommen würde und noch leben würde, sollte es sich entblättert haben. Nun stieg ich aus. Das Wasser war dunkel. Langsam wurde es heller. Ich wusste, dass ich hochkomprimierte Luft eingeatmet hatte und die musste raus. Ich musste gegen das Gefühl, die Luft zu behalten, doch den Mund öffnen und die Luftblasen herauslassen. Denn sonst, das wusste ich, das hatten wir in der Tauchschule gelernt, würde meine Lunge reißen. Ich kam weiter nach oben und auf einmal schoss ich aus dem Wasser heraus.
Dass einmal ein U-Boot aufgebracht und seine Besatzung gerettet wurde, ist auch vorgekommen. Diese englischen Bilder bezeugen es. Aber es war die Ausnahme. Im Spätsommer 1943 brach Dönitz den Geleitzugkrieg im Atlantik ab.
Okay, my sweetheart, ich liebe you. How do you do?
Aus. Hallo, mein Schiff? War gut?
Die Probe ist sehr gut geworden, jawohl.
Na, wunderschön. Meine Herren, machen wir die Ausnahme.
Dagegen lief die Unterhaltungsmaschinerie des totalen Krieges unaufhaltsam weiter. Die chilenische Nachtigall Rosita Serrano, Liebling der Deutschen, gab sich international. Barnabas von Getschi und sein Orchester spielten für verwundete Soldaten.
Name.
Els Kling. Eigentlich Els Kling. Aber alle nennen sie nur Els.
Ist sie Schwedin?
Aus Finnland ist sie, glaube ich. Ich weiß es aber nicht genau.
Ein großer Publikumserfolg im hanseatischen Milieu spielend. Wegen der dauernden Luftangriffe auf Hamburg wurden die Dreharbeiten dieses Films im Süden des Reiches zu Ende geführt.
Großartig haben Sie das gemacht, Els. Ach, hier so aus dem Stand ins Zentrum zu treffen, ist ja keine Kunst, Fräulein Proben. Komm. Fährt auf! Im Galopp? Das ist schon was anderes.
Bravo!
Ich komm noch mal zurück!
Werner Kraus, der profilierte und eigenwillige große Charakterschauspieler, wurde 60 Jahre alt.
Mein Geist beirrt sich in die Jugendzeit. Als ich aus Spanien kam, wo ich erzogen, und man nun meldete, dass Deutschlands Küste sich nebelgleich am Horizonte zeige, da lief ich aufs Verdeck und offene Arme rief ich, mein Vaterland, mein teures Vaterland.
Im Westen des Reiches ging dieses Vaterland bereits in die Bunker. Eine ganze Stadt lebte unter der Erde. Oberbürgermeister, Stadtverwaltung, Archive. Alles fand seinen neuen Standort in den Schächten eines aufgelassenen Bergwerks. Den deutschen Städten drohte Furchtbares, wie vordem Warschau oder Rotterdam.
Am 14. Februar 1942 hatte das britische Luftfahrtministerium eine neue Weisung ausgegeben. Das britische Bomberkommando sollte von nun an intensive Nachtangriffe gegen deutsche Großstädte fliegen. Ausdrücklich wurde als Hauptziel die Demoralisierung der Zivilbevölkerung bezeichnet. Es war die Stunde des britischen Bomberchefs Arthur Harris, bald vom Feind als Bomber Harris gefürchtet. Seit langem hatte er gefordert, gebt mir 4000 Bomber und 1000 Jäger, dann werde ich in kürzester Zeit Deutschland kapitulationsreif bomben. In gewissem Sinn war Harris ein Gegenbild zu Dönitz. Dönitz glaubt allein mit den U-Booten, Harris allein mit den Bombern, den Krieg gewinnen zu können.
Die Menschen in den Städten lebten mit dem Fliegeralarm. Frau H.T. aus Berlin Anfang 1943. Dann kann einen schon die Angst packen vor dem nächsten Angriff. Im Flur steht jetzt der Rohrplattenkoffer, der große schwarze Koffer darauf und ein kleiner Koffer mit Jostis Sachen. Ich lege mir jeden Abend alles zurecht. In der Zeitung schrieben sie letztens, dass bei Totalverlust keinesfalls alles an Spinnstoffen ersetzt werden kann. Man soll alles mit in den Keller nehmen. Das ist aber schön gesagt, ich bin ja froh, wenn ich mit dem Kind hinunterkomme. Meist geht ja dann schon die Schießerei los.
Die deutsche Luftabwehr zeigte sich von der verschärften britischen Luftoffensive überrascht. Die Jäger warfen sich den britischen Bombern entgegen, doch sie waren viel zu schwach, um die Angreifer zu stoppen.
Der General der Jagdflieger, Adolf Galland, hatte schon Monate vorher vor den verhängnisvollen Schwächen der Luftverteidigung gewarnt.
Jagdflieger waren in den letzten Jahren vor Beginn des Krieges vernachlässigt worden. Sie wurden der Luftverteidigung zugerechnet, ähnlich wie die Flakartillerie, und wurden dann nachher im Kriege ganz anders eingesetzt und gebraucht. Sie wurden einfach gebraucht, um die übrige Luftwaffe zur Wirkung zu bringen, solange es offensiv ging. Die Luftverteidigung des Reiches verlangte logischerweise eine defensive Einstellung der Luftwaffe. Diese defensive Einstellung war bei Hitler nicht durchzusetzen. Hitlers ganzes Denken war rein offensiv.
In der frühen Kriegsperiode war unter den deutschen Jagdfliegern Werner Mölders berühmt geworden. Hier beim Abflug zum Einsatz über England 1940. Die Popularität der Jagdfliegerasse täuscht über die strategisch untergeordnete Rolle hinweg, die die Führung dieser Waffe zuschrieb. Sie sollte in erster Linie die großen Bomberverbände nach England begleiten und schützen. Denn allein von angreifenden Bombern erhoffte sich die deutsche Führung eine kriegsentscheidende Wirkung.
An eine Verteidigung Deutschlands gegen britische Bomber dachte in den ersten Kriegsjahren niemand.
Ausspruch des Führers, dass am Ende dieses Krieges der glorreichste Sieg der deutschen Geschichte stehen soll. Und ich will, dass unser Geschwader, das Adlergeschwader, einen erheblichen Anteil daran hat. Kapper Floh wird an uns denken.
Sehr siegesbewusst waren die Bomberkommandeure, die gegen England flogen. Angriff gegen den britischen Flottenstützpunkt Scapa Flow Anfang 1940. Eine ganz neue Rolle für die deutschen Bomber, die bisher nur zur Unterstützung von Heeresoperationen bestimmt waren. Tagebuchaufzeichnungen von Karl-Heinz H., Kommandant einer He 111 des Löwenkampfgeschwaders, der an den ersten Flügen nach Scapa Flow teilnahm.
Von Westerland aus fliegen wir 6 bis 7 Stunden über die Nordsee. Jeder Auftrag ist ein zermürbender Alleinflug der 4-Mann-Besatzung. Ohne Sichtorientierung, ohne ausreichende Wettervorhersage. Schaumkronennavigation nennen wir das.
Kommodore des Löwengeschwaders, Oberst Fuchs, der vom Führer mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet wurde, begibt sich nach seinem kurzen Aufenthalt in Berlin wieder zur Truppe.
Diese hohe Auszeichnung, die ich erhalten habe, ist nicht mein persönliches Verdienst. Es ist das Verdienst meines Geschwaders, das in unvergänglichen Heldentaten den Kampf gegen England bisher geführt hat.
Weiter im Tagebuch des Kommandanten.
Meer um uns herum, nichts als Meer. Der Glaube an unsere beiden Motoren, das beruhigende, stundenlange, gleichbleibende Geräusch ihres Laufes lässt uns diese aufregenden Flüge überstehen.
Deutsche Jäger in pausenlosem Einsatz.
Falk, ich glaube, Ihre Staffel hat den Vogel abgeschossen heute. Mit 8 Abschüssen. Ja, oder was soll denn? Fantastisch. Jäger, ich darf mal gratulieren. Den Ort verlassen. Wie viele Abschüsse, Lenz?
Wir haben 3 Abschüsse, aber dann.
Schützenkönig! Bravo! Was ist da los? Wunderbar.
Menschen im Einsatz. Jargon im Krieg. Zu Beginn des Krieges unterstützten die Jagdflieger das Heer. Jetzt gegen England sollten sie die Bomber schützen. In der ersten Kriegsphase hatten die Sturzkampfbomber die Wirksamkeit der Luftwaffe erhöht. Diese Stukas waren für den Gegner entnervend.
Der Hauptmann der Luftwaffe, Robert Oleinik, war unter anderem auch Ausbilder von Stuka-Fliegern.
Bei einer Sturzgeschwindigkeit von 480 Stundenkilometer traten sehr hohe Kräfte auf den Organismus. Das heißt, man hatte die Sturzgeschwindigkeit durch eine Sturzfluchtbremse auf 480 begrenzt, damit die Maschinen nicht abmontierten und jederzeit vom Flugzeugführer wieder in die Gewalt kam. Beim Abfangen selbst waren die Kräfte so hoch, dass Sekunden der jeweilige Flugzeugführer einen schwarzen Schleier bekam. Das heißt, er sah in dem Moment nichts mehr.
Auch die Luftwaffe hatte ihre Propagandaeinheiten. Walter H. Schmidt wurde als Kameramann nach Frankreich kommandiert.
Ich begab mich zu Fuß zur Einheit, bin dort überhaupt gar nicht erst bis zum Kommandeur vorgedrungen, sondern wurde schon von einem Spieß abgefangen. Meine gesamte Kameraausrüstung wurde auf die Waffenkammer gestellt und ich wurde für die nächsten 14 Tage zur Wache eingeteilt. Es passierte dann ein Luftangriff über dieser Gegend, bei dem von deutschen Jagdfliegern eine ganze Reihe englische Maschinen abgeschossen wurden. Natürlich war kein Meter gedreht, denn die Kamera stand ja auf der Waffenkammer. Das hat sich erst gebessert in dem Augenblick, wo die Flieger und das Bodenpersonal, was ja auch immer in der Story mit einbegriffen gewesen ist, Post von zu Hause bekommen haben, wo sie geschrieben haben, ach, ich habe dich in der Wochenschau gesehen und prima und du siehst ja toll aus und so. Da war das Eis so richtig gebrochen.
Damals wollte die Luftwaffe mit 1700 Maschinen unter der Führung der Generale Sperle, Kesselring und Stumpf England sturmreif bomben. Damals an der Kanalküste standen sie auf dem Höhepunkt ihrer Erfolge. Dann schaute die Luftwaffenführung auf Reichsmarschall Hermann Göring, der großsprecherisch die Oberleitung des Luftkrieges gegen England übernommen hatte.
Doch der erste Masseneinsatz von Bombern und Jägern war enttäuschend verlaufen.
Die britischen Jäger hatten sich den Deutschen als ebenbürtig erwiesen. In einem Kampfgeschwader Otto Bechtle hatte bei einem Flug über London eigene Gedanken.
Ich erinnerte mich des Sommers 1935, als ich als Schüler in England war und dabei auch London kennenlernen durfte, ganz emotionell bei diesem Bild, wo auch Assoziationen zur Vergangenheit meiner Eindrücke hervorbrachen, und sagte zu meinem Staffelkapitän, der Kommandant des Flugzeugfahrers und zu meiner Besatzung zählte als Beobachter: Ist das nicht eine Schande, diese Stadt kaputt zu machen? Er antwortete: Halten Sie die Schnauze, Bechtle. In spätestens 2 Jahren sind wir dran und wahrscheinlich noch schlimmer.
Der Luftkrieg eskalierte mehr und mehr zum Terrorkrieg. Eine deutsche Bombereinheit, die Docks an der Themse angreifen sollte, verflog sich und bombardierte London. Mit schweren Folgen für die Londoner Zivilbevölkerung, aber noch schwereren für den Kriegsverlauf. Churchill befahl sofort einen Vergeltungsangriff auf Berlin, der wenig Schaden anrichtete, aber Hitler dazu veranlasste, die ganze deutsche Strategie umzustoßen.
Bei den herausfordernden Angriffen der Engländer in den letzten Nächten auf Berlin hat der Führer sich entschlossen, einen gewaltigen Vergeltungsschlag gegen die Hauptstadt des Britischen Reiches zu befehlen. Ich habe persönlich die Leitung dieses Angriffs übernommen und habe in diesen Abendstunden über mir das Brausen der sieggewohnten deutschen Geschwader gehört, die dem Feinde zum ersten Mal nun am hellen Tage mitten ins Herz hineinstießen.
Der Optimismus der deutschen Fliegergenerale war bald verflogen.
Der junge deutsche Jagdflieger Felix Sauer erlebte den Fehlschlag bei den Luftschlachten über London.
Die Verluste am Kanal waren eben so groß, dass der deutsche Nachschub direkt von den Jagdschulen an die Front geholt wurde. Und so kam ich auch schon im Oktober 40 an den Kanal und musste nach London fliegen. Jeden Tag 3 Mal. Wir mussten die Bomber von Lille kommend aufnehmen und hatten einen Gleitschuss von Meereshöhe bis etwa 6000 Meter Höhe zu fliegen und mussten unbedingt dranbleiben. Die Engländer hatten es einfacher, die hingen drüben schon in 10.000 Meter Höhe und fuhren uns dann ins Kreuz und haben immer den einen oder anderen mit hinuntergenommen, sodass wir sehr große Verluste hatten. Immer waren die Docks der Themse, Themse-Mündung unser Ziel, und wir hatten also Sprit, gerade hinzufliegen, und hatten 10 Minuten Flugdauer noch, um Luftkampf zu machen, dann mussten wir wieder nach Hause. Und so war das also eine große Verschleißschlacht geworden, bei der wir immer die Kürzeren zogen, weil wir ja gar nicht uns in große Luftkämpfe einlassen konnten. Das war also die Schlacht um England, wie ich sie erlebt habe, wobei wir recht große Verluste hatten und den Nachschub direkt zum Teil von den Jagdschulen nehmen mussten.
Die Luftschlacht über England war verloren. Aber der Bombenkrieg gegen London ging weiter. Die Besatzungen erreichten oft nicht mehr das Festland. Die Seenotdienste der deutschen und englischen Luftwaffe retteten unter größtem Einsatz Freund und Feind.
Eine eigene Art Fairness herrschte zu dieser Zeit noch unter den Fliegern. Der Jagdflieger Peter Georg Eder berichtet.
Im Verlauf des Luftkampfes gelang es mir, eine Spitfire auszukurven und diese abzuschießen. Ich sah, dass der Pilot mit dem Fallschirm ausstieg, die Flucht zurück zu meinem Platz nach Pomona Rocher. Dort meldete ich meinen Abschuss beim Geschwaderstab. Am selben Abend saß ich mit meinem Flugzeugführer zusammen in der Staffelbaracke und erhielt dann gegen 20 Uhr einen Anruf von Oberfeldarzt Knöckel, dem Chefarzt des Lazaretts in Bernay, dass ein englischer Yachtflieger, der mit dem Fallschirm abgesprungen ist und schwer verwundet war, bei ihm eingeliefert wurde. Ich fragte ihn, ob ich ihn besuchen könnte, und er sagte, heute nicht mehr, ich möchte am morgigen Tag kommen. Ich ging zu dem Piloten hin, gab ihm die Hand und erklärte ihm, dass ich der deutsche Pilot sei, der ihn abgeschossen hatte. Und er guckte mich also mit großen Augen an und fragte, ob ich schon mehr abgeschossen hätte. Ich sage, ja, er wäre etwa mein 27. Und daraufhin erschien ein kleines Lächeln in seinem Gesicht und ich merkte dann, dass er froh war, dass er also von einem Experten abgeschossen wurde und nicht von einem Anfänger. Und ich setzte mich auf einen Stuhl neben sein Bett und wir begannen dann eine Unterhaltung. Da ich einigermaßen Englisch sprechen konnte, fragte ich ihn, was er nun denken würde über seinen Abschuss und dass für ihn ja nun der Krieg zu Ende sei. Da sagt er mir, ja, für mich ist nun der Krieg zu Ende, aber in Wirklichkeit verstehen wir uns beide doch sehr gut. Wir sind beide dieselben Typen und es ist doch so, dass nicht wir etwas gegeneinander haben, wir tun ja nur unsere Pflicht als Soldaten, sondern dass letztendlich ja die Politiker dann schuld sind, dass wir uns gegenseitig bekämpfen. 3 Tage später erhielt ich im Laufe des Nachmittags einen Anruf aus dem Lazarett, in dem mir mitgeteilt wurde, dass der englische Oberleutnant an Wundband gestorben sei. Mich traf dies wirklich wie ein Schock und ich war irgendwie traurig.
Anstatt die deutsche Luftwaffe auf den Kampf um England konzentrieren zu können, musste sie sich auch auf die von Hitler diktierten anderen Kriegsschauplätze verzetteln. So zum Beispiel im Mittelmeerraum, Malta.
Kannte also den Verband bereits, der dann nach Sizilien verlegt wurde. Der Kommodore des Verbandes, Oberst Freier von Malzahn, hatte sich durch sehr viele Abschüsse ausgezeichnet und ich bekam von meiner Kompanie eine Sonderaufgabe, nämlich den Einbau von Kameras in die Tragflächen von Jagdflugzeugen. In dem Moment, wo geschossen wurde, lief die Kamera an. In beiden Tragflächen waren Kameras mit unterschiedlichen Objektiven, sodass gerade bei den erfahrenen und damals schon berühmten Fliegern zu erwarten war, dass hier eine ganze Reihe Abschüsse feindlicher Flugzeuge herauskommen werden. Die Geschichte mit Malta begann eigentlich aus rein strategischen Gründen. Malta war ja wie ein Schlachtschiff im Mittelmeer, ungeheuer mit Yachtflugzeugen bestückt und Schiffen und Flak, sodass es für die Geleitzüge der Deutschen ganz schwer gewesen ist, an Malta vorbeizukommen. Und das gesamte Material habe ich dann nach Berlin geschickt. Und es ist natürlich, wie das ja immer so ist, wird immer nur ein Teil des Materials veröffentlicht. Aber hier war es quasi die Story in etwa, wie ich sie mir ausgedacht hatte.
Der Jagdflieger Felix Sauer war bei den Kämpfen um Malta dabei.
Ich wurde also bei Malta abgeschossen. Ich musste die Kabine abwerfen und sprang dann aus der brennenden Maschine herunter. Mein Kamerad beobachtete das und gab sofort Alarm Und nun setzte eine große Rettungsaktion ein. Die verlief nun im Sande, weil erstens einmal die Seenotmaschine abgeschossen wurde, die erste, und die zweite und dritte konnte wegen der plötzlich hereinbrechenden Dämmerung nicht mehr neben mir landen. Ich hatte mir mit meinem Hemd und meiner Seenotflagge ein kleines Segelboot konstruiert und trieb nun so im freien Meer herum. Mit Papierschnitzeln, die ich auf Wasser warf, habe ich die Geschwindigkeit gemessen und konnte dann, da ich die Entfernung kannte, nach Tunesien herüber treiben oder auch nach Sizilien zu. Und glaubte nun am dritten Tage wieder Heimatboden zu erreichen. Aber dann kam Westwind auf, der trieb mich in die freie See hinaus, sodass ich also am achten Tage in Richtung Kreta stand, 300 Kilometer nichts als Wasser. Und dort hat mich dann ein italienisches Torpedoboot gerettet. Ich kann sagen, wohl am letzten Tag, an dem ich noch am Leben war. Denn ich hatte inzwischen 60 Pfund abgenommen und hatte eigentlich schon die Rettung aufgegeben. Wissen Sie, Hunger kann man erleiden, aber Durst macht einen schier wahnsinnig. Ich muss es sagen, ich habe verzweifelnde Versuche gemacht, da ich ja auch Biologe und Chemiker war, das Wasser zu entsalzen. Aber es ist nicht gelungen und ich habe zuletzt, ja, ich muss es sagen, meinen eigenen Urin getrunken.
Inzwischen hatten die Briten ihre Vorbereitungen auf ihre große Bomberoffensive gegen Deutschland abgeschlossen.
Eine britische Bombermannschaft wird instruiert.
Wenn man noch bedenkt, welch große Rolle die deutsche Luftwaffe seit Juni 1941 im Russlandfeldzug spielte, versteht man, dass es bei der deutschen Luftverteidigung an allen Ecken und Enden fehlte, als im Frühjahr 1942 der britische Bombenkrieg gegen Deutschland mit voller Wucht einsetzte. Seine geforderten 4000 Bomber hatte Bombergeneral Harris damals noch nicht, aber 1000 Bomber hatte er beisammen und die setzte er bei dem ersten Massenangriff sämtlich ein, auf Köln. In der Nacht vom 30. auf den 31. Mai 1942.
Abwehrschlacht über Deutschland.
Nachtjäger starteten. Alarm für die Flakmannschaften.
Sah es während der 90 Minuten des Angriffs in Köln von unten aus.
Und so von oben.
Die Menschen warteten in den Kellern.
Hauptmann der Feuerschutzpolizei Erich Behnke erlebte den 1000-Bomber-Angriff auf Köln.
In dieser Nacht war es ganz anders und völlig unerwartet, dass pausenlos bis, wie wir später erfuhren, über 1000 Bombenflugzeuge, 90 Minuten lang, 1500 Tonnen Brand- und Sprengbomben und Luftminen über Köln und speziell im Zentrum abluden. Nach diesen 90 Minuten aus den Kellern torkelten, heraustaumelten, mit verdreckten Kleidern, Augen, mit ihren Kindern auf den Armen, versuchten wir dann in diese Flächenbrandgebiete mit Löschkräften einzudringen, um durch Brandgassen, die wir in die engen Altstadtstraße hineinschlugen, mit Wassermengen, die nur dazu da waren, um so viel sauerstofffreie Lufträume zu schaffen, dass die Menschen, die überhaupt noch aus den Kellern zu holen waren, gerettet werden konnten. Erst am anderen Morgen, als es hell wurde und die Nebel- und Rauchschwaden über der Innenstadt sich etwas lichteten, sahen wir dann, welchen grauenvollen Großangriff die Engländer auf Köln gestartet hatten.
Das war Köln. Und so ging es weiter. Magdeburg, Berlin.
Herbert Kümmritz, Wortschütze bei der Nachtjagd, schildert die Nächte über Deutschland.
Die Einsatzbereitschaft, die Kampfmoral der Nachtjagd war unerhört gut und ist auch zu jeder Zeit gelobt worden. Sie ist gespeist worden im starken Maße von dem persönlichen Ehrgeiz, von dem Karrierewollen der Spitzenbesatzung, die mit aller Gewalt abschießen wollten und wenn irgendwie möglich, wie es auch bei der eigenen Besatzung der Fall war, an die Spitze der Abschießer zu kommen. Es kam hinzu dann, dass abgesehen von diesem persönlichen Ehrgeiz, die Beobachtungen, die man hier nur aus der Luft zu machen hatte, die brennenden Städte, ob es nun Wuppertal, Berlin, Hannover, Kassel, Mannheim war, so ein fürchterliches Bild erzeugte. Und diesen teilweise stundenlang, teilweise 30 Minütchen Bombenhagel mitbeobachten musste aus der Luft, dass da auch ein gewisses Gefühl der... Das Hasses, will ich beinahe sagen, das Hasses aufkam, zumindest das Gefühl, dass in einem allgemeinen Konsensus für die Nachtjagd zum Ausdruck kam, zu versuchen, vor dem Bombenwurf abzudrängen, abzuhalten, abzuschießen.
Der Bombenkrieg wurde immer mehr zu einem technischen Wettlauf der Waffensysteme. Die Deutschen entwickelten raffinierte Ortungsgeräte, die Engländer setzten Störgeräte dagegen. Die Nächte über Deutschland brachten hohe Verluste für beide Seiten.
Die Luftwaffenhelferin Hermine Hornung erlebte einen der schwersten Luftangriffe auf Berlin.
Der Angriff dauerte lange. Es war sehr schlimm. Es krachte und krachte und der Bunker, der...